Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Der nationale Gewerkschaftsblock fordert die sofortige Rücknahme des Entwurfs des Besoldungsgesetzes für den öffentlichen Sektor, das er als eine intransparent und ohne reale Daten sowie gegen die Grundsätze der Gerechtigkeit entwickelte Reform bezeichnet. Der landesweite repräsentative Gewerkschaftsverband erklärt in einer Mitteilung, dass der Entwurf in seiner jetzigen Form keine Reform darstelle, sondern eine Reproduktion bestehender Ungleichgewichte mit dem Risiko, diese zu verschärfen und neue strukturelle Ungerechtigkeiten im gesamten öffentlichen Sektor zu erzeugen. Der nationale Gewerkschaftsblock fordert die Regierung unter anderem auf, verbindliche Anordnungen zu erlassen, die zentrale und lokale öffentliche Institutionen verpflichten, dem Arbeitsministerium transparent die Einstufungspositionen des gesamten Haushaltspersonals sowie die ausgezahlten Gehälter und deren vollständige Zusammensetzung mitzuteilen. Neue Proteste gegen den Entwurf des Besoldungsgesetzes für Staatsbedienstete in Rumänien fanden am Donnerstag statt, diesmal vor dem Finanzministerium, der Steuerbehörde ANAF und im Justizbereich. Das Normativakt müsste vom Parlament bis Ende August verabschiedet werden, um eine Finanzierungstranche in Höhe von rund 700 Millionen Euro aus dem Aufbau- und Resilienzplan PNRR nicht zu verlieren. Die Absorptionsquote Rumäniens bei den PNRR-Mitteln hat inzwischen 60% überschritten. Und am Freitag könnte der ECOFIN-Rat, bestehend aus den Wirtschafts- und Finanzministern der EU-Mitgliedstaaten, die letzte Validierung des Zahlungsantrags Nummer 4 vornehmen, wie der geschäftsführende Minister für Investitionen und europäische Projekte in der Bukarester Regierung Dragoș Pâslaru ankündigte. Er erklärte, dass in der kommenden Zeit 3 Milliarden Euro ins Land fließen würden und dass Rumänien kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen mit der Europäischen Kommission über die letzte Änderung des nationalen Aufbau- und Resilienzplans stehe. Pâslaru betonte zudem, dass das vorrangige Ziel die vollständige Sicherung der nicht rückzahlbaren europäischen Mittel sei, indem die Finanzierung auf Projekte mit fortgeschrittenem Umsetzungsgrad verlagert werde. Die Europäische Kommission empfiehlt Rumänien, die Politik zur Defizitreduzierung fortzusetzen, die Steuererhebungsquote zu erhöhen sowie die Haushaltsausgaben zu senken. Brüssel hat die Empfehlungen für die Mitgliedstaaten in einem Bericht veröffentlicht, in dem es die im vergangenen Jahr von Rumänien unternommenen Bemühungen würdigt. Die Europäische Kommission warnt jedoch, dass Rumänien ohne eine weitere und entschlossene Haushaltskonsolidierung, ergänzt durch eine umsichtige Einnahmenpolitik und wirksame Strukturreformen, dem Anstieg der Zinssätze und Vertrauensverschiebungen seitens der Investoren ausgesetzt bleibe. Laut der Europäischen Kommission bleibt die Haushaltslage Rumäniens dennoch fragil und von Unsicherheiten geprägt, auch aufgrund des aktuellen politischen Kontexts. Rumänien sieht sich mit einem akuten Arbeitskräftemangel konfrontiert. Die Erwerbsbeteiligungsquote liegt fast 10 Prozentpunkte unter dem europäischen Durchschnitt. Darüber hinaus wird Rumänien ausdrücklich unter den Staaten genannt, in denen der Zugang zu Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege unzureichend ist, während die öffentlichen Gesundheitsausgaben bei rund 6% des Bruttoinlandsproduktes liegen, gegenüber einem EU-Durchschnitt von 8%. Die geschäftsführende Außenministerin Oana Țoiu hob am Mittwoch bei der Tagung des Ministerrats der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris die Bedeutung hervor, die Bukarest dem OECD-Beitrittsprozess beimisst, ein wichtiges Landesziel, dass es uns ermöglichen wird, dem Club der entwickelten Volkswirtschaften anzugehören. Die jüngsten am selben Mittwoch veröffentlichten Prognosen der Organisation zeigen, dass Rumänien nach 2026 einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bedarf, um die Staatsverschuldung zu stabilisieren und die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte zu verringern. Zugleich prognostiziert die OECD, dass sich die rumänische Wirtschaft im Jahr 2026 um 0,1% zusammenziehen werde und betont, dass eine Effizienzsteigerung der öffentlichen Ausgaben, eine solidere Steuererhebung und eine breitere Steuerbemessungsgrundlage zur Verbesserung der Haushaltslage des Landes beitragen würden. Mehr dazu nach den Nachrichten. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Sie hören das deutschsprachige Funkjournal und unseren ersten Hintergrundbericht. Die Europäische Kommission sieht Fortschritte bei den Bemühungen Rumäniens zur Verringerung seines Haushaltsdefizits. Gleichzeitig weist Brüssel jedoch darauf hin, dass weiterhin erhebliche wirtschaftliche und soziale Ungleichgewichte bestehen. Einzelheiten dazu im Beitrag von Mihai Pelin. Ich bin Alex Terescu. Die Europäische Kommission würdigt, dass Rumänien gemeinsam mit 8 weiteren Ländern wirksame Maßnahmen zur Korrektur seines übermäßigen Haushaltsdefizits ergriffen hat. Im Rahmen des Frühjahrspakets des europäischen Semesters 2026 kommt Brüssel zu dem Schluss, dass alle betroffenen Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen bislang zufriedenstellend erfüllt haben. Nach Einschätzung der EU-Kommission befindet sich Rumänien auf einem guten Weg beim Abbau wirtschaftlicher Ungleichgewichte. Der kritische Punkt sei jedoch noch nicht überwunden. Die weitere Entwicklung hänge entscheidend davon ab, ob die eingeleiteten Maßnahmen und Reformen konsequent fortgesetzt werden. Rumänien weist weiterhin das höchste Haushaltsdefizit in der Europäischen Union auf. Zwar konnte es innerhalb eines Jahres um 1,4 Prozentpunkte gesenkt werden, von 9,3%, für das Jahr 2026 wird jedoch noch immer ein Defizit von 6,2% erwartet. Zudem ist Rumänien das einzige EU-Land mit übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichten. Gleichzeitig verzeichnet es die niedrigsten Einziehungsquoten bei der Mehrwertsteuer, der Körperschaftssteuer und der Einkommenssteuer natürlicher Personen. Als besonders wichtig gilt der nationale Aufbau- und Resilienzplan. Dabei geht es nicht nur um die Nutzung europäischer Fördermittel und die Umsetzung von Investitionen, sondern auch um die langfristigen Vorteile der damit verbundenen Reformen. Zu den zentralen Vorhaben zählen die Reform des Renten- und Lohnsystems sowie eine bessere Kontrolle der öffentlichen Ausgaben. Üblicherweise betrachtet die Europäische Kommission ihren Bericht nicht aus politischer Perspektive. Im Fall Rumäniens weist sie jedoch darauf hin, dass die politische Instabilität Unsicherheit über den weiteren Kurs des Landes schafft. Das größte Risiko bestehe darin, dass die Haushaltskonsolidierung beeinträchtigt werden könnte. Mit anderen Worten, jede künftige Regierung müsse die Politik zur Stabilisierung der Staatsfinanzen fortführen. Der Bericht der Kommission enthält zudem eine umfassende Analyse der sozialen Lage in Rumänien. Da die Humanressourcen eine entscheidende Grundlage für wirtschaftliches Wachstum darstellen und sich ein gesundes Wirtschaftswachstum letztlich in der gesamten Gesellschaft widerspiegeln sollte, betrachtet die Kommission die soziale Entwicklung mit besonderer Aufmerksamkeit. Dabei zeigt sich, dass die sozialen Herausforderungen ähnlich groß sind wie die wirtschaftlichen und fiskalischen. Während in der EU durchschnittlich rund 21% der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, liegt dieser Wert in Rumänien dauerhaft bei über 32% und damit auf einem der höchsten Niveaus innerhalb der Union. Auch die Wirksamkeit sozialer Transferleistungen bleibt begrenzt. EU-weit senken Sozialleistungen das Armutsrisiko um nahezu 33%. In Rumänien liegt dieser Effekt bei weniger als 20%. Die Kommission stellt deshalb klar fest, dass das System des sozialen Schutzes überarbeitet werden muss. Es erreiche insbesondere in ländlichen Regionen viele gefährdete Menschen nicht ausreichend. Dort lebt mehr als 45% der rumänischen Bevölkerung. Auch das Bildungswesen bleibt ein kritischer Bereich. Rumänien verzeichnet eine der höchsten Quoten funktionalen Analphabetismus in der EU. Mehr als 40% der Schülerinnen und Schüler erreichen nicht die Mindeststandards beim Lesen und in Mathematik. Der europäische Durchschnitt liegt bei etwa 25%. Bei der sozialen und ökologischen Infrastruktur gehört Rumänien ebenfalls zu den Mitgliedstaaten mit erheblichen Rückständen. Fast ein Viertel der Haushalte ist noch immer nicht an moderne Wasser- und Abwassernetze angeschlossen. Zudem konzentrieren sich Infrastrukturinvestitionen auf wenige Regionen. Die Europäische Kommission betont daher, dass Rumänien seine Investitionen in die Umweltinfrastruktur und in grundlegende öffentliche Dienstleistungen beschleunigen müsse, um die regionalen Unterschiede im Land zu verringern.
Es geht weiter im Funkjournal von Radio Rumänien International. Der Beitritt Rumäniens zur OECD, ein wichtiges nationales Ziel, das uns die Zugehörigkeit zum Kreis der entwickelten Volkswirtschaften ermöglicht, wurde von der amtierenden Außenministerin Oana Tsoyu in Paris gewürdigt. Dazu hören Sie einen Beitrag von Daniela Budu. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung Ihres Beitrags. Die amtierende Außenministerin Oana Tsoyu, die in Paris an der Sitzung des Ministerrats der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, teilnahm, betonte die Bedeutung, die Rumänien dem Beitrittsprozess zur OECD beimisst. Ein wichtiges nationales Ziel, das uns die Zugehörigkeit zum Kreis der entwickelten Volkswirtschaften ermöglicht. Im Rahmen der 2022 begonnenen Verhandlungen hat Bukarest bereits 24 der 25 Kapitel dieses Prozesses abgeschlossen. Sobald das letzte Kapitel, das Kapitel zum Thema Handel, abgeschlossen ist, wird das Land als Vollmitglied in die OECD aufgenommen. Ein Status mit zahlreichen Vorteilen für die rumänische Wirtschaft, wie Oana Tsoyu erläuterte. Diese vor über 60 Jahren gegründete Organisation fördert den Wohlstand ihrer Bürger, Chancengleichheit und Wohlergehen für alle und gestaltet die Welt von morgen mit. Ihr gehören 38 Länder aller Kontinente an, darunter Industrie- und Schwellenländer, deren Ziel es ist, bessere politische Rahmenbedingungen für ein besseres Leben zu schaffen. Laut einer Pressemitteilung des Außenministeriums in Bukarest kamen zur Sitzung des Rates im Jahr 2026 Vertreter der OECD-Mitgliedstaaten, der Europäischen Union, der Beitrittskandidaten Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Kroatien, Indonesien, Peru, Rumänien und Thailand sowie Partner und internationale Organisationen, Internationaler Währungsfonds, Weltbank, Welthandelsorganisation und Afrikanische Union zusammen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Sitzung stand die Rolle der Industriepolitik für Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Die am Mittwoch veröffentlichten Prognosen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, zeigen, dass Rumänien nach 2026 eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung benötigt, um die Staatsverschuldung zu stabilisieren und außenwirtschaftliche Ungleichgewichte abzubauen. In diesem Dokument, in dem die OECD für Rumänien einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1% im Jahr 2026 prognostiziert, betont die Organisation, dass eine effizientere Nutzung öffentlicher Ausgaben, höhere Steuereinnahmen und eine breitere Steuerbasis zur Verbesserung der Haushaltslage des Landes beitragen würden. Gleichzeitig hebt die OECD hervor, dass neue Produktivitätssteigerungen von stärkeren Innovationen, der Einführung digitaler Technologien, Bildung und einem dynamischeren Wirtschaftssektor abhängen. Auf makroökonomischer Ebene prognostiziert die Organisation für Rumänien ein Wirtschaftswachstum von 2,5% im Jahr 2027, was nahe am Potenzial liegt. Investitionen werden nach Ansicht der Organisation der Haupttreiber des Bruttoinlandsproduktswachstums sein. Laut OECD werden sich Rumäniens Exporte mit der Verbesserung der Auslandsnachfrage allmählich erholen, während ein moderates Importwachstum dazu beitragen wird, das immer noch hohe Leistungsbilanzdefizit zu reduzieren. Zu den Risiken zählen Verzögerungen bei der Inanspruchnahme von EU-Mitteln, die Investitionen und Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten, sowie eine unzureichende Haushaltskonsolidierung und ein übermäßiges Lohnwachstum, die Inflation anheizen und außenwirtschaftliche Ungleichgewichte verschärfen könnten, fügte die OECD hinzu.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Rumänien hat europaweit die höchste Krebssterblichkeit. Obwohl die Sterberate auch hierzulande sinkt und immer mehr Initiativen die Prävention fördern, etwa durch mobile Screening-Einheiten, bleibt der Bedarf an Aufklärung und medizinischer Hilfe enorm. Mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Anna-Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olan. Mit großer Begeisterung wurde am vorletzten Mai-Wochenende der Benefizlauf Race for the Cure Rumänien vorbereitet, der bereits zum 12. Mal stattfand. Die gesammelten Spenden fließen direkt in Programme, die kostenlose medizinische Untersuchungen für benachteiligte Frauen finanzieren, insbesondere für Krebspatientinnen und Frauen auf dem Land. Zudem werden damit Echthaarbrücken für krebskranke Frauen und Kinder bereitgestellt. Organisiert wird der Lauf von der Stiftung Renaștere, die in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert wohltätige Arbeit zurückblickt. Das Event zieht regelmäßig viele Personen des öffentlichen Lebens an, die den guten Zweck unterstützen. Mihaela Joana, die Präsidentin der Stiftung, rief zur Teilnahme auf, legte den Fokus aber vor allem auf die Prävention. Es ist ein Jubiläumsjahr für die Stiftung Renaștere. Wir feiern 25 Jahre Aktivität. Wir hoffen, bei diesem europaweit größten Lauf auch in Rumänien Teilnehmerzahlen zu erreichen, die sich mit anderen Ländern messen können. Es wäre schön, wenn so viele Teilnehmer wie möglich dabei sind. Es wird nicht nur ein schöner Vormittag mit Familie und Freunden. Wir wollen auch zeigen, diese Krankheit ist besiegbar. Über 200 Frauen, die den Krebs überstanden haben, werden vor Ort sein. Wir zeigen, werden Tumore rechtzeitig entdeckt, sind sie behandelbar. Und wir können noch viele Jahre mit unseren Familien leben. Gleichzeitig möchten wir der Jugend vermitteln, und es nehmen viele Schul- und Gymnasialteams teil, wie wichtig Vorsorge ist. Die Gesundheit zu erhalten ist das Wichtigste. Man darf nicht warten, bis man sich krank fühlt, um zum Arzt zu gehen. Wir müssen Prävention lernen, ein gesundes Leben führen und regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Denn selbst ein ernstes Problem kann erfolgreich behandelt werden, wenn es rechtzeitig erkannt wird. Angela, eine 58-jährige Bukaresterin, ist eine der Überlebenden. Sie nimmt am Race for the Cure teil und hat eine ganze Gruppe von Unterstützern um sich versammelt.
Cu acest eveniment putem să atenționăm cât mai multe femei că e important să prevină.
Mit diesem Event können wir viele Frauen darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Vorsorge ist, also rechtzeitig Blut abnehmen, Mammografien oder Ultraschall machen zu lassen, um ein tragisches Ende zu verhindern. Ich bin jetzt im dritten Jahr beim Lauf dabei. Die Menschen kommen, laufen mit uns, unterstützen die gute Sache und helfen so möglichst vielen Betroffenen. Wir appellieren an alle Frauen. Prävention rettet Leben. Deshalb laufen wir jedes Jahr und bringen immer mehr Leute mit. Als ich ankündigte, bei diesem Marathon mitzumachen, haben sich sofort viele angeschlossen. Nicht nur meine Familie, sondern auch Nachbarn und Freunde. Das zeigt mir, dass die Mitmenschlichkeit noch existiert. Seit 25 Jahren macht die Stiftung Renasterea nun schon auf die Früherkennung von Brust- und Gebärmutterhalskrebs aufmerksam. Stiftungspräsidentin Mihaela Joiner erklärte noch einmal die aktuell laufenden Programme. Um den Bogen zum Lauf zurückzuspannen. Wir bieten kostenlose medizinische Tests für Frauen im ländlichen Raum an. Das geschieht über zwei mobile Einheiten. Die eine führt Pap-Abstriche durch, die andere ist mit einem digitalen Mammographiegerät ausgestattet, dem modernsten, das es derzeit in Rumänien gibt. Eines steht fest in unserem medizinischen Zentrum in Bukarest, das andere fährt durchs Land. Die Startgebühr jedes Teilnehmers, egal ob er läuft oder spaziert, fließt direkt in diese Tests. Die mobilen Einheiten fahren dann aufs Land. Wir machen vor Ort eine kleine Infokampagne und sagen den Frauen, dass sie sich anmelden können. Auf den Fahrzeugen ist medizinisches Personal, das die Untersuchungen durchführt. Später schicken wir die Ergebnisse inklusive Handlungsempfehlungen zurück, vor allem für die Frauen, bei denen Auffälligkeiten festgestellt wurden, damit sie genau wissen, wo sie sich für weitere Untersuchungen oder Behandlungen hinwenden können. Warum liegt der Fokus dieser Aktionen gerade auf den ländlichen Gebieten? Dazu noch einmal Mihaela Joana. Weil, wie wir wissen, viele Krankenhäuser geschlossen wurden. Frauen auf dem Land haben den schwersten Zugang zu moderner medizinischer Ausrüstung. Da ist die geografische Hürde, sie müssen erst in eine größere Stadt oder gar in die Kreishauptstadt fahren, und da ist die finanzielle Hürde, denn diese Leistungen sind oft schwer kostenlos zu bekommen. Das Budget für staatliche Tests ist begrenzt. Und genau da setzen wir an und ergänzen dort, wo die Not am größten ist. Auch wenn die Sterblichkeitsrate in Rumänien bislang nur um 7% gesunken ist, dieser Rückgang ist ein Grund zum Optimismus. Genauso wie die stetig wachsende Zahl der Teilnehmer beim Race for the Cure.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Petra Ort-Dobruska ist seit Juli 2025 Direktorin des Tschechischen Zentrums in Bukarest. Sie lebt seit mehreren Jahren in Rumänien und lernte von Anfang an schnell Rumänisch. Sie tauchte tief in die rumänische Gesellschaft ein und kannte viele ihrer Probleme aus eigener Erfahrung. Mit Petra Ort-Dobruska unterhält sich Hildegard Ignatescu in unserer Reihe Neue Heimat, neues Leben. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung. Petra Ort-Dobruska ist Anthropologin und bekannt für ihr Dokumentar-Comic-Projekt Vom Untergrund an die Oberfläche, die Geschichte einer postindustriellen Stadt, eine Comic-Dokumentation über Anina sowie für die Koordination des Kindermagazins Spock. Sie ist Mitautorin des Buches Dolkin Trace Traje, das die Geschichte der tschechischen Gemeinschaften im Banat erzählt. Außerdem übersetzt sie Kinderbücher, darunter die Buchreihe über Krtizel, im Original Krtek. Sie hat mehrere Kultur- und Bildungsprojekte initiiert und in der Vergangenheit mit dem Tschechischen Zentrum an verschiedenen Projekten zusammengearbeitet. Nach einer mehrjährigen Abwesenheit kehrte sie nach Rumänien zurück. In diesem Interview erfahren wir, wie ihre Geschichte in Rumänien begann und warum sie zurückkehrte.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Da, într-adevăr, eu am venit în România.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin tatsächlich eher zufällig nach Rumänien gekommen. Ich blieb eine Weile und recherchierte in den Archiven zur Deportation von Roma während des Krieges in Transnistrien. Danach ergab sich die Möglichkeit, eine Stelle an der tschechischen Botschaft in Rumänien anzunehmen. Ich komme aus dem akademischen Bereich und hatte nicht geplant, in der Diplomatie zu bleiben. Aber ich blieb ein Jahr, was eine interessante Erfahrung war. Anschließend veränderte sich einiges an der Botschaft und ich engagierte mich zunehmend in Bildungs- und Kulturprojekten. Ich arbeitete viel mit der tschechischen Gemeinde im Banat zusammen. In dieser Zeit lernte ich viel über Rumänien und über Kulturdiplomatie. Damals arbeitete ich nicht direkt im tschechischen Zentrum, sondern kooperierte mit ihm, da wir zur selben Institution gehörten. Wir waren ein sehr gutes Team, die Botschaft und das tschechische Zentrum. So begann meine Tätigkeit hier, die sich innerhalb der Botschaft fortsetzte, bevor ich schließlich zur NGO One World Romania wechselte. Ich denke, diese Initiative hat mich sehr geprägt und ich halte sie für Rumänien für äußerst wichtig. Petra Ort-Dobruska ist als Direktorin des tschechischen Zentrums nach Rumänien zurückgekehrt und berichtet uns mehr über die Aktivitäten bei der Umsetzung von Projekten, die zur Kulturdiplomatie beitragen, welche ebenso wichtig ist wie andere diplomatische Kanäle zwischen den beiden Ländern. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, sich mit Kultur auseinanderzusetzen, denn Kultur weckt Emotionen, verbindet uns und ermöglicht uns einen Dialog. Wir vom Tschechischen Zentrum möchten einen kontinuierlichen Dialog mit der Welt führen und nicht nur Künstler, sondern auch Wissenschaftler und Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen, die einen Dialog mit der lokalen Kultur anstoßen oder sich in diesen einbringen. Das Tschechische Zentrum ist eine Institution mit einem festen Platz hier in Rumänien und wir möchten natürlich, dass es diese wichtige Stellung beibehält. Hier gibt es das EUNIC-Netzwerk, ein Netzwerk ausländischer Kulturinstitute. Jedes Jahr übernimmt eines der Institute die Leitung. Dieses Jahr leitete ich sie gemeinsam mit Markus Huber vom Goethe-Institut. Und wir haben interessante und schöne Residenzprojekte. Wir haben ein Projekt, das sich mit Menschen mit Behinderungen und ihrem Zugang zu Kulturinstitutionen oder Kultur im Allgemeinen befasst. Wir bereiten eine kleine Galerie in einer Stadt vor. Die Arbeit im tschechischen Zentrum ist also eine Arbeit der Zusammenarbeit. Unser Gast kehrte nach einer mehrjährigen Pause zurück. Sie ist inzwischen Mutter zweier Kinder und wir haben sie gefragt, wie sie Bukarest wiedergefunden hat und wie sie sich jetzt fühlt.
Pentru mine relația cu Bucureștiul e o relație foarte importantă. E un oraș care m-a format.
Die Beziehung zu Bukarest ist mir sehr wichtig. Diese Stadt hat mich geprägt. Ich bin hier zusammen mit den Menschen um mich herum geformt worden. Und mir scheint, ich entdecke sie jetzt anders, aus einer anderen Perspektive, weil ich dieses Mal nicht allein nach Rumänien gekommen bin. Ich bin Mutter und es ist klar, dass sich dadurch vieles verändert, was wir in der Stadt tun, was ich von der Stadt selbst brauche. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir im Rahmen des Bucharest Design Festivals eine Ausstellung vorbereiten, genauer gesagt ein interaktives Spiel zum Thema Radfahren in Bukarest. Das war früher ein sehr wichtiges Thema für mich, aber auch für uns als Institution.
Gemeinsam mit der lokalen Gemeinschaft möchten wir uns intensiver damit auseinandersetzen, was es wirklich bedeutet, in einer Stadt zu leben, und andere Möglichkeiten schaffen als die, die uns bereits offen stehen. Ich entdecke Bukarest gerne, ich mag den Dialog mit der Stadt, ich mag die Atmosphäre hier. Gibt es etwas, das Sie ändern würde?
Dacă tot vorbim de acest proiect, evident, Bucureștiul are un avantaj enorm.
Wo wir gerade von diesem Projekt sprechen, Bukarest hat natürlich einen großen Vorteil. Man kann fast überall mit dem Fahrrad hinfahren. Das Fahrrad ist ein ideales Verkehrsmittel für Bukarest. Bukarest ist flach im Vergleich zu Prag, das hügelig ist. Finde ich das eigentlich sehr reizvoll. Bukarest ist recht weitläufig angelegt, daher sollte man diese Möglichkeit berücksichtigen. Als Einwohnerin dieser Stadt würde ich mich freuen, wenn es weniger Autos, mehr Fahrräder und mehr Platz für Fahrräder gäbe, vorausgesetzt, sie können sich erfahren, denn das ist ein extrem wichtiger Aspekt. Ich möchte überall in der Stadt mit dem Fahrrad hinfahren können. Denn es ist auch schön, die faszinierende Architektur Bukarests in den engen Gassen zu entdecken. Das ist mir wichtig und diesen Wert erlebt man auf zwei Rädern viel besser als auf vier. In all den Jahren, die sie hier lebte, knüpfte Petra Ort Dobruska viele Freundschaften und pflegte ein reges Sozialleben. Sie engagierte sich in zahlreichen sozialen und Bildungsprojekten von One World Romania. Sie erzählt uns, warum sie Rumänien vermisste, was ihr während ihrer Abwesenheit fehlte und warum sie zurückkehrte.
Sigur, oameni, pentru că oamenii fac locul și tot curajul.
Natürlich, die Menschen, denn sie machen diesen Ort aus und all dieser Mut, der im Kulturraum herrscht, trotz aller Umstände etwas zu bewegen. Und natürlich das schöne Wetter hier und die Ausflüge in die Berge. Wir sind hier nah am Meer. In Tschechien haben wir kein Meer. Aber vor allem die Menschen und dieser Kulturraum, den ich bewundere und sehr respektiere und für den ich zurückgekehrt bin. Denn ich glaube an die Kraft dieses Dialogs zwischen Rumänien und Tschechien, den ich für beide Länder als wichtig und bereichernd erachte.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu. In diesem Monat stehen die Frauen in Rumänien gleich zweimal im Mittelpunkt. Am 1. März gibt es nämlich den Märzchenbrauch mit den entsprechenden Amuletten, die Frauen als Glücksbringer geschenkt werden, wovon sie auch in unseren Sendungen sicherlich erfahren haben. Zum anderen feiern wir am 8. März den Internationalen Frauentag. Aus diesem Grund wollen wir heute Musikstücke einspielen, die Frauen oder Frauenfiguren gewidmet sind. Zu Beginn hören wir eine Komposition des rumänischen Akkordeonisten Emi Drăgoi, der eine Zeit lang in Paris gelebt hat und mit Größen der französischen Jazzszene musiziert hat. Das Stück heißt La Ballade pour Claudia, Ballade für Claudia, und ist der Ehefrau des Musikers gewidmet. Emi Drăgoi spielt hier zusammen mit drei französischen Jazzmusikern, die den sogenannten Manouche-Stil mitgeprägt haben, inspiriert aus der Musik der westeuropäischen Sinti. Dennoch sind auch südosteuropäische Töne der rumänischen Spielmannsmusik zu hören, die von osteuropäischen Roma geprägt wurde. Hören wir also die Ballade pour Claudia, Ballade für Claudia von und mit Emi Drăgoi am Akkordeon, Christophe Lartieux, Gitarre, Philippe Cuerrier, Bassgitarre und Jeff Hallam, Kontrabass. Eine Produktion des Labels Soft Records von 2006. Thank you. Sie hören die Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International, heute mit Musikstücken, die Frauen oder weiblichen Figuren gewidmet sind. Als nächstes hören wir ein Klavierstück vom rumänischen Komponisten Romeo Cosma. Es heißt Lorelei, wurde 1989 komponiert und gewann ein Jahr später den großen Preis beim internationalen Jazz-Wettbewerb Danubius in der Donaustadt Galatz. Das Stück wurde auch ins Album Solo Piano in Paris aufgenommen, das 2001 beim Bukarester Musikverlag Editura Musicale erschienen ist. Und diese Aufzeichnung hören wir jetzt. Lorelei von und mit Romeo Cosma am Klavier.
Thank you.
Sie sind in der Jazz-Ecke von Radio Rumänien International dabei. Zum Schluss hören wir eine Komposition des rumänischen Pianisten Sorin Zlat Junior. Das Stück heißt Roxanne, stammt vom 2015 beim Label A&A Records erschienenen Album Endurance und ist der Schwester des Musikers gewidmet. Es spielt das Sorin Zlat Trio, dessen Zusammensetzung sich mehrmals geändert hat. Zur Zeit der Entstehung des Albums waren das nebst Kombolieder Sorin Zlat am Klavier, Răzvan Cojanu am Kontrabass und Claudiu Purcărin am Schlagzeug. Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie den Klängen des Sorin Zlat Trios mit dem Stück Roxanne.
Thank you.
hören Radio Rumänien International.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Wir begrüßen Sie auch heute zum Wirtschaftsteil im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Ein neues Finanzinstrument könnte den Immobilienmarkt hierzulande grundlegend verändern und zugleich frisches Geld in die Wirtschaft bringen. Es geht um sogenannte Immobilieninvestmentgesellschaften. International sind sie unter dem Kürzel REITs bekannt. Die Abkürzung kommt vom englischsprachigen Begriff Real Estate Investment Trust. In vielen europäischen Ländern gehören solche Gesellschaften längst zum Standard. In Rumänien dagegen fehlt bis heute ein klarer Rechtsrahmen. Nur Polen hat auch keinen solchen Rechtsrahmen, doch ist dort die Vorbereitung in einem fortgeschrittenen Stadium. Das könnte sich aber auch bei uns bald ändern. Ein entsprechendes Gesetz liegt im Parlament und eine aktuelle Analyse der Branchenvereinigung Fides legt nahe, der wirtschaftliche Effekt wäre erheblich. In den ersten 5 Jahren könnten Immobilienwerte von rund 4 Milliarden Euro in solche Strukturen überführt werden. Gleichzeitig würde der Staat unter dem Strich deutlich profitieren, trotz anfänglicher Steuerausfälle. Das Prinzip ist nämlich einfach. REITs sind börsennotierte Gesellschaften, die Immobilien besitzen und verwalten, etwa Bürogebäude, Logistikzentren oder größere Wohnanlagen. Wer kein Geld hat, um sich eine Immobilie zu kaufen und sie gewinnbringend zu vermieten, hat auf dem Markt kaum Chancen. Bei REITs kaufen aber Anleger Aktien und beteiligen sich so indirekt am Immobilienmarkt. Der entscheidende Unterschied zum herkömmlichen System der Investitionsgesellschaften liegt in der Besteuerung. Statt Gewinne doppelt zu besteuern, auf Unternehmensebene und beim Anleger, fällt die Steuer nur noch einmal an, nämlich beim Investor. Im Gegenzug sind die Gesellschaften allerdings verpflichtet, den Großteil ihrer Gewinne auszuschütten. Was zunächst nach einem Steuergeschenk klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen laut Fides als strukturelle Verschiebung. Denn durch die verpflichtenden Ausschüttungen entsteht eine breite, transparente Steuerbasis auf Ebene der Anleger. Laut Fides übersteigen die zusätzlichen Einnahmen die anfänglichen Steuerverluste um ein Vielfaches, im realistischen Szenario um mehr als das 7-fache. Hinzu kommt eine zweite Auswirkung, nämlich neues Kapital. Die Studie geht davon aus, dass dieses neue Instrument mehrere Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren könnte. Dieses Geld würde nicht nur in Immobilien selbst fließen, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu spüren sein, von dem Baugewerbe über die Dienstleistungen bis hin zu den kommunalen Steuereinnahmen. Ein Blick nach Europa zeigt, dass dieses Modell funktioniert. Länder wie Frankreich, Deutschland oder auch Bulgarien haben entsprechende Regelungen bereits vor Jahren eingeführt. Die Erfahrungen dort sind eindeutig. REIT-Strukturen sorgen für mehr Transparenz und mehr Planbarkeit und sie schwächen die Steuerbasis nicht, sondern ordnen sie neu. Dass Rumänien zu den letzten größeren Volkswirtschaften in der Europäischen Union ohne ein solches Instrument gehört, hat konkrete Folgen. Der Immobiliensektor trägt zwar erheblich zur Wirtschaftsleistung bei, ist aber an der Börse kaum vertreten. Gleichzeitig bleibt viel inländisches Kapital ungenutzt liegen. Ersparnisse, die zu niedrig sind für einen Immobilienkauf per se, liegen oft auf niedrig verzinsten Bankkonten, während große Investoren, etwa private Rentenfonds zum Beispiel, kaum Möglichkeiten haben, in börsennotierte Immobilien zu investieren. Gerade solche Investoren könnten von Immobilieninvestmentgesellschaften profitieren. Denn Rentenfonds zum Beispiel dürfen laut Gesetz 3% ihres Kapitals in Immobilien anlegen, sie finden aber derzeit kaum geeignete Produkte im Inland. Die Folge ist, dass der Markt für größere Gewerbeimmobilien heute weitgehend von ausländischem Kapital dominiert wird.
Rumänisches Geld fließt vor allem in Wohnimmobilien, oft direkt und ohne Diversifikation. REITs könnten nun diese Dynamik verändern. Sie würden den Zugang zum Immobilienmarkt für viele öffnen, auch für Kleinanleger. Schon mit vergleichsweise kleinen Beträgen ließe sich in breit gestreute Portfolios investieren, professionell verwaltet und mit regelmäßigen Ausschüttungen. Genau dieses Prinzip hat in anderen Ländern zum Erfolg dieser Immobilieninvestitionsgesellschaften beigetragen. Politisch ist der Weg allerdings noch nicht ganz frei. Zwar hat das Oberhaus dem Senat bereits zugestimmt, in der Abgeordnetenkammer gibt es jedoch unterschiedliche Signale. Während der Rechtsausschuss grünes Licht gegeben hat, kam aus dem Industrieausschuss ein negatives Votum. Die entscheidenden Gremien warten derzeit auf eine klare Position des Finanzministeriums zu dieser Frage. Damit bleibt offen, ob und wann Rumänien den Schritt vollziehen wird. Klar ist aber, es geht nicht nur um ein neues Anlageprodukt, sondern um die Frage, wie Kapital im Land mobilisiert und organisiert wird und wer davon profitiert.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.